Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierungstrends. Heute diskutieren der bekannte Entrepreneur und E-Commerce-Experte Erik Siegmann und Professor Tobias Blask von der Hochschule Harz darüber, wieso die korrekte Budgetierung im Marketing ein ganz entscheidender Wettbewerbsvorteil sein kann und welche typischen Fallstricke es dabei gibt. Viel Spaß beim Zuhören.
Vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Wir haben ein tolles Thema. Viele sagen jetzt, das Marketingbudget geliebt und gehasst zugleich. Ich habe hier einen tollen Gesprächspartner. Tobias, am besten schätze ich gleich selbst vor. Ich sage jetzt mal schon mal vorab, wir wollen heute darüber sprechen, warum ist das richtige Marketingbudget so wichtig? Nicht einfach nur ein Hygienefaktor, sondern hoch wettbewerbsrelevant. Wir wollen diskutieren, wie macht man es besser und was sind typische Fallstricke oder Fehler und wie kann man diese vermeiden. Das ist so die grobe Agenda für heute. Wir werden noch Fallbeispiele einstreuen lassen und wir werden das so interaktiv wie möglich machen. Aber bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, lieber Tobias, bitte stell dich doch mal kurz selbst vor, damit wir wissen, mit wem wir es überhaupt zu tun haben.
Mhm. Ja, also ich bin Tobias Blask. Ich habe eine Professur für Marketing an der Hochschule Harz aktuell. Davor hatte ich eine Professur für digitales Marketing an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Davor habe ich mal eine Marketing-Technologie-Firma mitgegründet, Adference, die inzwischen zu About You gehört und habe ein Geburtsmanagementsystem mitentwickelt, was für Google und Amazon funktioniert und habe unter anderem eben auch an vielen Themen mitgearbeitet und tue es auch jetzt tatsächlich noch in beratender Form, wo es um das Thema Budgetallokation, Marketing-Mix-Modeling, Media-Mix-Modeling, Attributionsmodellierung etc. geht und ich freue mich auf das Gespräch jetzt, Erik.
Sehr gut. Vielen Dank, Tobias. Ganz kurz zu mir. Ich bin Erik Siegmann. Ich bin Kind des E-Commerces und betreibe seit 11 Jahren gemeinsam mit meinen Mitstreiterinnen hier in Hamburg. Wir sind 12 Köpfe Digital Forward. Wir machen eines unserer Hauptprodukte, ist das sogenannte Digital Marketing Audit. Meistens lassen wir das digital schon weg, weil ja heute fast alles digital ist. Also das Marketing Audit, wo wir uns genau mit wie wird eigentlich das Marketingbudget festgelegt, wie wird das gesteuert, weiterentwickelt, aber vor allen Dingen, wie werden Marketingkampagnen, Marketingsteuerung effizient und wachstumsorientiert weiterentwickelt und was für organisatorische Rahmenbedingungen brauche ich dafür. So, das war der kurze Blog. Wir steigen gleich mal ein, am besten mit der Dachfrage. Warum kann man sich im Grunde mit dem Marketingbudget, egal auf welcher Seite man sitzt, ich sage, mache jetzt mal zwei Seiten auf, die des Finanzers und die des Marketiers, warum kann man sich mit diesem Thema eigentlich fast gar nicht zu wenig auseinandersetzen und warum ist es eigentlich so erfolgskritisch aus deiner Sicht, lieber Tobias?
Zunächst mal wirkt das ja manchmal auf den ersten Blick so, als hätten der CFO und der CMO irgendwie unterschiedliche Ziele in dem, was sie da tun. Und dabei sollten sie das eigentlich gar nicht haben, weil die beiden eigentlich extrem viel voneinander lernen und gemeinsam miteinander tatsächlich auch erreichen könnten. Ja. Man kann sich mit dem Thema Marketingbudget eigentlich gar nicht genug beschäftigen, weil die Budgetierung des Marketings ja eigentlich nur der letzte Teil oder der vorletzte Teil, bevor ich es dann am Ende des Tages auch ausgebe, einer langen Kette von hoffentlich sinnvollen Entscheidungen ist. Ja, das heißt also, die zentrale Frage ist ja, wie komme ich eigentlich zu einem möglichst geeigneten Marketingbudget basierend auf meinem Geschäftsmodell, das ich habe, basierend auf den spezifischen Zielen, die ich verfolge, basierend auch auf dem, was ich versuche, noch in Zukunft zu erreichen. Ja, da können sich diese beiden eigentlich gar nicht genug mit dem Thema beschäftigen, weil das am Ende des Tages unterscheidet zwischen dem erfolgreichen Advertiser und dem, der es dann langfristig tatsächlich nicht ist. Ja, also von daher super zentrale Fragestellung, in der sich am Ende des Tages ja all das manifestiert, was man vorher gemacht hat. Ja, der Amerikaner sagt ja immer so gerne, put your money where your mouth is. Ja, und das ist am Ende ja genau die zentrale Entscheidung. Und was ich da tue, das hat ja Das hat ja ganz viel Schwungkraft. Also was ich tue, wie ich zu dieser Entscheidung komme, wie flexibel ich in dieser Entscheidung dann dauerhaft bin. Ja, also das heißt, irgendwie in der guten alten Welt, da habe ich Budgetgespräche gehabt, habe mir einen guten Plan gemacht und habe den dann durchgezogen. Passt das überhaupt noch zu unserer heutigen VUCA-Welt? Man denkt ja immer, eigentlich dürfte es mittlerweile eigentlich weit verbreitet sein, dass man das heute vielleicht anders irgendwie organisieren könnte als mit fixen Budgets über sehr, sehr lange Zeiträume. Und doch entdeckt man immer wieder, dass es vielleicht eben, dass das Marketeer ist, eher gelernten Mustern folgen in dem, was sie tun, ja, und Dinge machen, die mal funktioniert haben. Und da siehst du ja wahrscheinlich tatsächlich auch viel in deiner Praxis irgendwie so, ne? Also beim Auditing etc. Also von daher, Marketing, Budgetentscheidung ist so ein, das ist der zentrale Punkt, an dem aus Ideen dann tatsächlich auch operationalisierbare Dinge werden.
Ja, also ich finde deinen Punkt sehr gut, was ja schon das Eingangsdilemma gut aufgemacht hat, müssten CFO und CMO nicht eigentlich auf derselben Seite stehen. Und natürlich, auf einer Metaebene tun sie das, aber eine Ebene drunter tun sie es dann meiner Beobachtung nach halt nicht oft genug, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ich glaube, das eine Dilemma ist, dass auf einer P&L oder im Deutschen eine Gewinn- und Verlustrechnung Marketing auf der Kostenseite steht. Und wir alle aus der Praxis wissen ja, dass Marketing dazu da ist, um zeitverzögert Umsatz zu generieren. Gutes Marketing generiert mit einer gewissen Zeitverzögerung Umsatz. Und die Kausalität ist für jemanden, der es gerne exakt hat, natürlich nicht gut nachweisbar. Ne? Also wir werden sicherlich gleich auch nochmal über das Thema Erfolgskontrolle sprechen. Da kennst du dich ja auch sehr gut aus, mit welchen Verfahren man das tun kann. Aber ich glaube, wenn wir an dem Prozessschritt sind, wo Budgetsteuerung, Bewertung wie stattfindet, muss man über Erfolgskontrolle reden. Aber jetzt mal, um dieses Ursprungsdilemma am Kern zu greifen, ist, dass auf einer P&L Marketing auf der Kostenseite steht, der Umsatz praktisch detached, also entkoppelt davon auf der Topline-Seite ist. Und je weniger man diese Kausalität gut herstellen kann, dass Marketing zeitversetzter Umsatz ist oder auch zu einem hoffentlich profitablen Umsatz führen kann, desto größer sind die Missverständnisse, weil was in der Praxis, das will noch nicht vorgreifen in die, wie läuft es denn nicht richtig, aber in der Praxis, wenn ich merke, dass ich unten auf der Ergebnisseite zu wenig habe, das merkt man jetzt gerade auch in Krisen, ist das zweifelsfrei das, wo als erstes hingeguckt werden kann, wenn es darum geht, schnell Kosten und voraus.
So. Und da bist ja, also wenn wir jetzt schon quasi direkt im Thema sind, bist du ja bei einem spannenden Punkt. Also starten wir mal bei Werbetreibenden. Also man sagen wir mal, man haut ja immer so gerne auf die Althergebrachten ein und also ich zumindest, aber speziell jetzt, was du gerade beschreibst, ist ein Problem der jüngeren Werbetreibenden, glaube ich, in weiten Teilen auch. Ne? Und zwar also viele der sehr performance-getriebenen Werbetreibenden, um das Spiel mal umzudrehen, die starten ja ganz unten im Funnel. Das heißt, ich habe irgendwie so einen Funnel, der irgendwie Reach, Act, Convert beispielsweise jetzt heißen würde, ja, und viele der sehr, sehr performance-getriebenen Werbetreibenden, die starten halt eben ganz kurz vor der Conversion und arbeiten sich dann immer weiter den Funnel hoch, wenn sie das ausgeschöpft haben, was sie quasi sehr conversionnah produzieren. Das heißt also, du hast einen Werbetreibenden, der typischerweise zunächst mal alles irgendwie wegholt, was in der Google-Suche für ihn grundsätzlich funktionieren könnte. Beispiel. Ja. So. Das ist was tatsächlich der CFO noch versteht. Ja. Der sieht irgendwie, okay, da hat einer 10.000 Euro für Suchmaschinenwerbung ausgegeben. Daraus sind bei uns irgendwie 100 Leads entstanden. Daraus sind bei uns 10 Kunden entstanden. Das kann ich nachvollziehen. Und jetzt kommen wir in eine Phase, in der es irgendwie stürmischer wird. Ja. Dann sind das die Kosten oder die Aufwendung, die man noch stehen lassen kann. Und man fängt dann aber an bei den Dingen, die weiter oben im Funnel sind, ja, die also diesen, die am Ende beispielsweise Search oder diesen sehr conversionnahen Phasen oder conversionnahen Instrumenten Dinge zuspielen, ja, da fängt man dann plötzlich an zu sparen und sagt, okay, irgendwie bei Display, ja, wo es um Awareness-Themen geht, wo es um Nachfrage-Generierung geht, etc., ja, weil wir eben diese Kausalität nicht exakt nachweisen können, und das ist ja aus ganz vielen Gründen mittlerweile schwierig, fangen wir plötzlich an, das als Kostenstelle zu verstehen und nicht mehr als Profit Center in irgendeiner Form. Ja. Und von daher fangen wir an, da zu sparen und werden dann zeitversetzt. Da sind wir bei einem ganz anderen Thema, beim Thema Incentivierung. Also wie wird eigentlich jemand incentiviert, der Marketing macht oder der Budgetverantwortung im Marketing hat, wo ich dann dieses Search- oder SEA-Spiel noch eine ganze Weile spielen kann, mir da aber selber die Luft langsam abdrehe, weil ich mir meine eigene Nachfrage plötzlich nicht mehr generiere. Ja, also das heißt, ich spare an einem Punkt, an dem ich nicht mehr exakt nachweisen kann, wie dieser Übersprung-Effekt am Ende oder dieser Spillover-Effekt am Ende stattgefunden hat, was dazu führt, dass der Teil der conversion-nahen Instrumente, die ich habe, dann eben aber auch zunehmend immer kleiner wird am Ende des Tages. Ne? Die Geschichte kennst du ja sicherlich andersrum von den, sagen wir mal, etwas älter hergebrachten Werbetreibenden, oder?
Ja, also ich glaube, man kann das in beiden Welten. Ich finde es übrigens total zulässig, auf ein altes Paradigma irgendwie einzuschlagen, so wie es früher gemacht wurde, um damit den Kontrast herzustellen, wie es eigentlich heute in der digitalen Welt laufen kann. Ich glaube aber, egal ob was früher oder heute ist, ich glaube, die größten Unterschiede jetzt mal in den Geschäftsmodellen sind schon die Advertiser, Werbetreibenden, die Direct-to-Consumer-Geschäftsmodelle haben, also die wirklich direktes Marketing machen können, direkte Kundenaktionen messen können, versus den Advertisern, die nur sehr indirekt den Rückkanal haben können, also alle FMCGler, Automotives und Ähnliches, die den Luxus, wie du es gerade beschrieben hast, ein Funnel mit den Conversion-Stufen auch noch sehen zu können, gar nicht haben, weil die Conversion nicht oder nicht korrelierbar im Browser oder auf dem Handy stattfindet. Also ich glaube, aber jetzt auf Direct-to-Consumer bezogen, glaube ich, ist dort, wo als erstes das Budget, egal ob alt oder neu, direkt oder indirekte Geschäftsmodelle, die dort, wo als erstes Kosten rausgenommen werden, sind aus meiner Beobachtung, wenn zwei Faktoren gegeben sind. A, der Zeitversatz besonders groß ist, also zum Beispiel Branding-Maßnahmen, also wenn ich oben, sehr weit oben im Funnel bin, und was oft damit einhergeht, die Nachweisgüte, also die Kausalität, dass das wirklich, wirklich ursächlich für den Absatz, Umsatzerfolg ist, die möglichst schwach ist. Also deshalb erst was rausgenommen wird, egal ob es eher in digital dominierten oder in traditionell älteren Modellen, dort wo Zeit und Nachweisgüte in einem ungünstigen Verhältnis zueinander stehen, ist das erste, wo Kosten rausgenommen werden können, kurzfristig. Und ist das sogar auch, also wenn man es bewusst tut, gar nicht so doof, weil wenn ich die Zeit nicht habe oder das Geld nicht habe, also im Grunde mit den Ressourcen länger aushalten muss, ist das vermutlich eine richtige Maßnahme. Meine Unterstellung ist, dass das nicht immer bewusst stattfindet. Und das, was du beschreibst, diese Sättigungsfalle, das, was E-Commerce da zum Beispiel täglich erfahren, dass ich praktisch nur den eh schon Bedarf mit Marketinggeld, also unten auf der Suche zum Beispiel, auf der unteren Funnelstufe, auf der Suche meine Spendings als letztes kritisch hinterfrage, ist genauso falsch, von der anderen Richtung her falsch, weil ich damit nie in Wachstum und vor allen Dingen auch nicht in profitables Wachstum bringe.
Wenn du das jetzt mal umdrehen würdest, ne, was sind so für dich die drei Dinge, die man bei der Budgetverteilung als Unternehmen richtig machen kann? Ja, also die drei grundsätzlichen Dinge vielleicht, die sowohl für FMCGler, also für mich wird der Joghurt irgendwie beim Edeka versucht zu verkaufen, ja, bis hin zu einem Direct-to-Consumer-Business. Also was sind so die drei Dinge, die ich beachten muss, damit ich die gröbsten Fehler schon mal nicht gemacht habe, deiner Perspektive nach?
Also, erster Punkt ist klare, quantifizierbare Ziele. Also klar und klar, quantifizierbar liegt beieinander. Aber insofern klar, dass man nicht nur sagen kann, ist erreicht, ist nicht erreicht, sondern ist in einer Dimension erreicht? Also ist es noch optimierbar oder ist das innerhalb einer Toleranz? Ist das jenseits der Toleranz? Das ist eine notwendige Voraussetzung, um danach sagen zu können, die Maßnahme wird fortgeführt, wird verstärkt oder wird abgebrochen oder reduziert. Mhm. Wenn das nicht gegeben ist, das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt eine Nachweislogik. Also das erste Mal habe ich ein Ziel, auf das ich steuere. Das kann ein Absatzziel sein, das kann ein Deckungsbeitragsziel sein, das kann ein Kundenwachstumsziel sein, das kann eine Kombination aus sein. Das kann auch eine Marktanteil, so eine strategische Frage sein. Ich will Marktanteile in einem Segment haben oder eine Kombination, ich will Marktanteile in einem kurzen Zeitraum haben. Das alles können Ziele sein.
Da gibt es ja diese wunderschöne Abkürzung, mit der ich Studierende auch gerne quäle, ist ja einfach der Begriff SMART, ja, wo ich sagte, wenn ihr gemerkt habt, wie man smarte Ziele aufsetzt, dann hat es sich schon mal gelohnt, in die Uni zu gehen. Ja, also spezifisch, messbar, abgegrenzt, ja, realistisch und zeitlich am Ende des Tages eben auch einterminiert. Und das beschreibt ja eigentlich genau das, was du gerade sagst. Ne? Das heißt also, das Ziel muss gar nicht am Ende extrem absatznah sein, aber es muss halt in Summe einzahlen auf langfristigen Erfolg, ja, also messbaren monetären Erfolg. Und wenn ich mich an diese Logik halte, dann baue ich mir am Ende ja aus verschiedenen, oder dann bekommt jede Maßnahme von mir auch ein realistisches Ziel nach Möglichkeit, wo ich hinterher eine Definition of Done habe, ja, also war das irgendwie erfolgreicher, weniger erfolgreich oder genauso erfolgreich. Wie ich mir das vorgestellt habe, sollte ich da mehr, weniger oder gleich viel ausgeben in Zukunft, weil es für mich dann auf das nächsthöhere Ziel im Zweifelsfall einzahlt. Korrekt?
Ja, absolut, absolut. Hätte ich schön nicht sagen. Es ist immer gut, einen ordentlichen Professor am Start zu haben. Der bringt das dann in so gute Merkformeln. Hatte ich schon fast wieder vergessen. Aber genau so, das sind ja auch umgekehrt die Fehler, wenn man sie jetzt rückwärts ingeniert, was ist schiefgegangen, wenn du fragst, okay, was war das Budget, wo kam das Budget her, was waren eigentlich die Ziele für dieses Budget, wenn dann etwas nicht Smartes zurückkommt oder wo praktisch ganz wenige der Buchstaben getroffen werden oder keine, dann ist halt doof. Und erstaunlicherweise passiert das halt immer. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, wir haben gesagt, okay, so ein Ziel ist ja nichts anderes als eine Hypothese. Ne? Also hast du gesagt, ne? Das muss realistisch sein, das muss im Zeitraum, wenn man so spezifisch nennen. So, jede Hypothese muss getestet werden. Der größte Fehler, der gerade aus der, ich weiß ja, wo es herkommt, ist, ein Budget als eine statische, gottgegebene Größe, die nicht angefasst werden darf, zu begreifen. Das heißt, und ich kann es nicht zu Ende erklären, ohne den dritten Punkt gesagt haben, Budgets auf Kreditoren zu reduzieren, auf Kanäle. Also sagen, ich gebe so und so viel Geld zu Google, so und so viel Geld zu YouTube, so und so viel Geld in TV. Also nur weil es in meinem Controlling Buchhalt immer sehe, ich sehe, wofür ich es ausgegeben habe, würde ich sagen, der Rechnungssteller ist. Das ist falsch, weil die Ziele orientieren sich ja auch nicht nach dem Leistungserbringer, sondern ist meistens eine Kombination. Aber nur weil ich das praktisch, weil das der greifbarste Punkt ist, sozusagen, an wen habe ich das Budget eigentlich ausgekehrt, heißt das nicht, dass das irgendwie eine Indikation ist, wie in der Vergangenheit und in der Zukunft Budgets wirklich ausgekehrt wurden. Und zudem, also wie dieser zweite Punkt, den würde ich fast als den wichtigsten nehmen, weil wenn wir sagen, Budget hat Ziele und Budget hat eine Größenordnung, einen Zeitraum, dann muss ich um zu wissen, ob ich diese Ziele erreicht habe oder nicht, muss ich Tests haben. Warum brauche ich Tests? Das Einzige ist ja, habe ich das Ziel, so eine Ja-Nein-Entscheidung, bin ich in meinem Zielkorridor oder nicht. Die andere Frage ist aber, erstens gibt es einen Zeitversatz. Also von dem Moment, wo ich das Budget und die Ziele aufgestellt habe und quantifiziert habe, bis es mich dann exekutiere, vergeht ja Zeit. Und das ist vollkommen egal, ob das Millisekunden sind, wenn ich es zum Beispiel an sehr volatilen Auktionen teile, oder ob es Wochen oder Monate sind, wo mindestens das Wettbewerb im Wettner aus. Die Frage ist, die Bedingungen können sich verändert haben, aber auch die in beide Richtungen, auch Opportunitäten können sich anders dargestellt haben. Also vielleicht könnte ich viel, viel mehr mit meinem Budget erreichen oder entsprechend weniger, wenn ich das nicht teste und optimiere aus vielen Bereichen. Das ist ja nicht nur der Kosteneinsatz, sondern auch welche Kanäle, welche Maßnahmen zu welchen Zielen können erreicht werden. Das ist etwas, was strukturiert getestet werden muss, weil nur statisch eine Antwort kriegen, ja, damit komme ich klar, so damit kann ich sozusagen meine Accountability bedienen. Also kann ich dafür Rechenschaft ablegen? Das ist die eine Frage. Das ist so ein bisschen die Controlling, denke ich. Überspitze jetzt ein bisschen, ne? Aber Accountability ist die eine Sache, dass das Erreichbare bestmöglich auszuloten. Das ist etwas, was ich im modernen Marketing sehr stark mit Tests unterstützen kann. Und wenn ich die nicht habe oder die nicht durchführe, kann ich im Grunde die Frage, ob ich meine Ziele bestmöglich erreicht habe und dass ich die Allokation bestmöglich vorgenommen habe im richtigen Zeitraum, kann ich das im Grunde nachweisen. Also deshalb, das wären so meine drei Punkte, von denen ich ausgehen würde, damit man die größten Unfälle schon verhindern kann.
Du sprichst ja von Tests. Hast du mal so ein, zwei Beispiele für, wo man es mal konkret hat? Also wie teste ich mein Budget konkret?
Also so der Klassiker ist, ich setze mir Ziele. Die einfachsten Ziele sind ja die jeder schnell versteht. Und das ist wahrscheinlich, sind Absatzziele. Ne? Und schon ein bisschen komplizierter sind Absatz und Kunden. Also Kundenarten, Neukunden, Bestandskunden. So. Und dann gibt es so ein paar Dinge, die kann ich auch beeinflussen. Das sind zum Beispiel Kampagnenarten, Kanäle und Produkte. Ne? Also mit welchen Produkten, welche Kampagne über welchen Kanäle. So. Und jetzt kann ich ja nur nach begrenzt vielen Kriterien optimieren. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte eigentlich nach zwei Dingen optimieren, sondern ich möchte mit dem geringstmöglichen Budgeteinsatz den größtmöglichen Neukundenanteil generieren oder größtmöglichen Produktabsatz generieren, so als zwei Beispiele. Mhm. So. Und dann stelle ich am Anfang eine Hypothese ein, in der Regel sehr wahrscheinlich basierend auf den Erfahrungen der Vergangenheit, wie zum Beispiel, wo ich diese Ziele am besten erreiche. Zum Beispiel um es einfach zu machen, auf der Suchmaschine. Der Kampagnenart generische, Google Shopping, etc. So. Und was kenne ich da? Da kenne ich sehr wahrscheinlich das CPC-Niveau, also die Klickpreise. Und dann ist der wesentliche Mittler dazwischen ist die Conversion-Rate. Und das ist diejenige, die ich zwar für die Vergangenheit kenne, aber für die Zukunft nur mittelbar beeinflussen kann. So, weil für die Conversion-Rate ist zum Beispiel der Wettbewerb, die Preissetzung, Liefergeschwindigkeiten etc. notwendig, so die Produktakzeptanz bei einem Kunden. So. Und all diese Fragen kann ich erstmal aufgrund von Vergangenheitsinformationen gut beantworten. Ich kann aber sagen, ja, die Conversion wird gleich sein, der CPC ist gleich oder hat sich geringfügig verändert. Und das kann ich erstmal simulieren. In der Realität stellt sich aber auch da, wenn zum Beispiel ein Wettbewerber eine aggressive Preiskampagne macht, früher als wir es vorhergesehen haben. Wenn zum Beispiel die Nachfrage für ein gewisses Produkt viel, viel höher oder geringer ist, also wie zum Beispiel hatten wir jetzt gerade im Lockdown, ne? Was war der richtige Budgeteinsatz zum Lockdown, wenn du Notebooks verkauft hast? Ja? Sehr wahrscheinlich null. Also sehr wahrscheinlich würde man sogar eher sagen, du hättest Preise erhöhen müssen, also haben ja auch viele gemacht, Preise erhöhen müssen und das Marketingbudget auf ein absolutes Minimum, um wirklich noch alle Mitnahmeeffekte zu machen, weil die Conversion so unglaublich gut war. So, aber in dem Fall muss man sagen, die Conversion-Rate hat Einfluss auf meine Budgeteffizienz. Und die hat nichts mit Kameralistik oder mit Controlling zu tun, sondern das ist eine resultierende, die kommt draußen aus dem Markt. So, und jetzt wieder zu seiner Frage, wo kann man das testen? Ganz einfach, ich kann dann die Kosten pro Conversion rechnen und ich kann auch die Kosten für pro neu gewonnenen Kunden, also die Neukundengewinnungskosten auf einer Kampagnen und auf einer Produktkombination rausrechnen. Und diese wird sehr wahrscheinlich anders sein als in der Vergangenheit, besser oder schlechter. Und ohne diese Tests zu machen, bin ich nicht in der Lage, eine rollierende Steuerungsgröße zu entwickeln, die dort, wo ich steuern kann und möchte, mich in den Geschäftsprozess eingreifen lässt, um meine Ziele bestmöglich zu erreichen. Also wie gesagt, wenn die Nachfrage zum Beispiel unglaublich hoch ist, die Marketingkosten eher null oder wie Amazon das gemacht hat, sogar negativ, noch Werbekostenzuschüsse irgendwie reinrechnen. Heißt aber nicht umgekehrt, dass wenn zum Beispiel die Nachfrage gering ist, dass ich mit größeren Marketing-Spendings trotzdem meine Absatzziele generiere. Auch das sehen wir ja, dass das sehr wahrscheinlich nur sehr, sehr selten in den Ausnahmefällen zum zufriedenstellenden Ergebnis führt. Also gerade auf Versteigerungsplattformen.
Finde ich ein total nachvollziehbare Argumentation. Ich frage mich gerade, während du das erzählst, in der jetzigen Marktphase, das ist ja für viele was Neues eigentlich. Ja? Also das heißt, plötzlich irgendwie dreht sich der Wind, irgendwie musst du dir nur die Börsen angucken, plötzlich zählt sowas wie Profitabilität wieder, plötzlich ist eben nicht mehr unendlich Geld verfügbar. Dieses ganze Thema, was bedeutet das eigentlich für unser Thema Budgetverteilung jetzt gerade? Also fällt uns da spontan irgendwas ein, was für generelle Erkenntnisse jetzt gelten für die neue Situation, für die neue Marktlage, die ja eigentlich für fast alle gilt, wenn man ganz ehrlich ist, ne?
Ja, also zwei Dinge. Das erste auch wieder so ein bisschen, das ist so dieses Planungsdilemma. Die meisten Businesspläne sind nach zwei Corona-geprägten E-Commerce-Jahren oder Direct-to-Consumer-Jahren von sehr zumindest positiven Wachstumsszenarien ausgenommen. Die Realität ist ja irgendwie der BIVH, aber auch Salesforce gibt da Zahlen raus. Momentan haben wir ja zweistellige Umsatzrückgänge zum Vorjahr, ne? Von einem hohen Niveau kommt, aber E-Commerce hat zum ersten Mal, ich glaube in der Geschichte von E-Commerce, mit Ausnahme der 2008, Anfang 2009er, substanzielle Rückgänge in nahezu allen Verticals. Klar, von dem so. Was heißt das für die Steuerung? Genauso wie für die Unternehmen, aus denen aus ganz anderen Gründen der Kapitalmarktzugang jetzt nicht mehr so positiv ist. Jetzt heißt es, sich von mehr oder weniger von heute auf morgen mit einer anderen Welt, mindestens mit einer anderen Zielsetzung arbeiten. Ich könnte ja auch sagen, hey, ich habe keinen Grund, meine Ziele anzupassen. Ich habe weiterhin Ressourcen. Ich könnte praktisch nur opportunitätsgetrieben jetzt einfach nur noch dort mein Budget anpassen, wo ich nicht mehr ausgeben muss, weil mein Wettbewerber vielleicht die Puste ausgegangen ist. Das ist aber in den seltensten Fällen irgendwie allein der Fall. Die meisten haben jetzt die Herausforderung, dass sie falsch geplant, dass sie von falschen Hypothesen ausgegangen sind, was die Nachfrage im Q1 und Q2 2022 ausgegangen sind. Ne? Statt plus 10% ist halt minus 15. So. Was heißt das? Schmeiße ich jetzt gutes Geld schlechtem hinterher? Nein, weil anders als beim Schokoriegel, so stelle ich mir Schokoriegel verkaufen vor, kann ich jetzt nicht einfach eine Kampagne machen und dann fließt der Schokoriegel schon aus dem Regal ab, sondern in digital Marketing geprägten Umgebung kann ich Nachfrage, die nicht da ist, nur mit verhältnismäßig viel Aufwand erzeugen. Also ich kann nicht gegen den Markt ankämpfen oder nur ganz gering. Was ich machen kann, ich kann mit Produkt und Neukunden einen kleinen Teil noch zum Wachstum bringen, aber der ist vermutlich nicht so groß und nicht so attraktiv, wie ich mir das vorgestellt habe. Also erster Punkt ist, pass deinen Plan an, ja, und kämpf nicht nur, also jetzt gegen die Realität anzukämpfen, ist vermutlich ein sehr, sehr teures und mittelfristig tödliches Unterfangen.
Wessen Aufgabe ist das, wenn wir jetzt an unsere beiden Stakeholder vom Anfang denken? Wir haben jetzt ja den CFO und den CMO, die sitzen jetzt da ums Lagerfeuer beide rum und sehen, wie sich die Welt verändert. Das ist ja eigentlich ganz, also du musst ja eigentlich als Unternehmen dann verschieden, also in den verschiedenen Ebenen unterschiedliche Dinge auch adjustieren. Also das heißt, ich finde ja das ganze Thema Incentivierung immer wahnsinnig relevant. Ja, also darüber kannst du ja viele Dinge heile machen, aber noch viel mehr Dinge sehr, sehr, sehr kaputt machen, ja, indem du falsch incentivierst. Das heißt, du müsst, wenn ich jetzt quasi an der obersten Ebene, weiterhin sage, du musst jetzt 15, 20, 25% Wachstum produzieren, damit du deinen Bonus kriegst, ja, weil das, weil das jetzt quasi zum Vergleichszeitraum etc. der Fall war. Und was ja auch total nachvollziehbar ist, speziell wenn ich tatsächlich darauf angewiesen bin, immer wieder frisches Geld zu bekommen und die Vergleichsquartale entsprechend irgendwie auch mich schlecht aussehen lassen. Wenn ich jetzt diese Ziele stehen lasse, ne, dann wird das für mich ja plötzlich als Unternehmen sehr schnell sehr teuer, dass meine Manager versuchen, diese Ziele zu erreichen am Ende des Tages. Ne? Also das heißt, eigentlich müssen jetzt alle die Köpfe zusammenstecken und sagen, okay, die Welt dreht sich jetzt plötzlich andersrum. Was bedeutet das jetzt für uns? Und dann auch sehr, sehr globale Anpassungen tatsächlich machen, um jetzt erstmal den Modus auch zu ändern und zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal, wie wir in die neue Phase uns eingrooven als erstes. Zweitens ist natürlich jetzt aber auch für diejenigen, die noch Geld haben, eine spannende Phase eigentlich, ja, weil wenn jetzt alle Druck rausnehmen, klar, Nachfrage sinkt, aber viele, wäre jetzt meine Hypothese, dürfte durchaus auch Überreaktion passieren im Markt, ja, was plötzlich wieder Opportunitätsfenster öffnet für die Werbetreibenden, die noch können und die noch wollen. Ja, das heißt also, ganz viele spannende, gegenläufige Dinge, die auf Unternehmensebene jetzt darauf einzahlen, ob ich das Unternehmen weiter erfolgreich wirtschaften kann oder nicht. Aber ich würde sagen, ich muss meine Strategie anpassen, auf Basis der Strategieanpassung die Incentivierung der handelnden Personen auch anpassen und sagen, okay, das ist der neue Modus. Ihr seid jetzt nicht mehr erfolgreich, wenn ihr Wachstum X produziert, sondern ihr seid jetzt erfolgreich, wenn ihr Effizienz Y produziert. Ist das korrekt oder siehst du das anders?
Absolut. Und die größte Klammer ist die Incentivierung. Und die Incentivierung ist nicht nur zwischen, wenn wir jetzt mal spielen, du bist CMO, ich bin CFO oder umgekehrt. Mhm. Die fängt auch, everybody got to serve somebody. Auch wir haben sehr wahrscheinlich noch einen CEO und der hat wiederum einen Aufsichtsrat und das sind nochmal weitere Gesellschafter. Also, you name it, aber die Konstellationen sind da vielfältig. Incentivierung ist das eine. Also das ist der Schlüssel und Problem gleichzeitig, Schlüssel zur Lösung und aber auch oft ein Problem, weil das Letzte, was wir gebrauchen können oder was noch nie zum Erfolg geführt hat, ist Wishful Thinking. Ne? Also, dass man sich einfach nur den, entweder durch Starrsinnigkeit oder weil den Kopf in Sand steckt, einfach denkt, das wird schon vorbeigehen. Oder zu sagen, hey, das ist vielleicht gar kein Makroproblem, sondern das ist vielleicht deine blöde Kampagnenplanung. Ne? Das sind ja auch so Realitäten, weil da hat unsere Kampagne vielleicht nicht ins Schwarze getroffen. Blödsinn. Die Wahrscheinlichkeit, dass du, weil du eine Kampagne nicht richtig geführt hast, also kann auch mal nicht gut sein. Das ist aber dann eher ein Effizienzthema als ein Effektivitätsthema. Wenn du deine Ziele grundsätzlich nicht erreichst, dann hast du sehr wahrscheinlich entweder ein Makro-Marktthema, sehr wahrscheinlich aber auch, das gab es schon vor der Krise, hast du ein Produkt. Du hast ein Produkt-Marktfit-Problem. Das gibt es ja auch für reife Unternehmen. Die sagen, dein Produkt ist einfach nicht mehr Marktstandard. Also nehmen wir mal so ein Beispiel, das kann man jetzt gerade machen, die Quick-Commerce-Welt. Ne? Gorillas gegen Flink und den Rewe-Lieferservice und Amazon Fresh gibt es auch noch. Ich würde sagen, das sind jetzt vier Player, von denen zwei in der Quick-Commerce-Welt unterwegs sind, eine Plattform und ein Player, der aus der LEH, also im Lebensmitteleinzelhandel kommt. So. Was passiert da gerade?
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Also, bis vor kurzem haben sich zwei der ganz aggressiven Player mit einem dramatisch guten Leistungsversprechen in einem kleinen Segment zu verhältnismäßig hohen Kundengewinnungskosten wahnsinnig schnell einen Markt ausgebaut, aus dem Nichts. Haben wir ganz selten gesehen, dass eine Produktkategorie Quick-Commerce, die Nutzen stiftet, aus dem Nichts entsteht, ist natürlich auch marketingseitig teuer, weil dafür gibt es ja nicht noch schon da Nachfrage. Ne? Wärst du auf die Idee gekommen, vor 5 Jahren noch zu gucken, wer kann mir in 15 Minuten Lebensmittel hier in die Stadt bringen? Also das ist ja schneller,
Also tatsächlich ein Geschäftsmodell, das ich tatsächlich heute noch faszinierend finde, auch wenn es schon so reif ist in dem Fall.
Ja, und ich sag's dir, dass die werden konsolidieren, die werden sich rebranden, da wird es auf und ab gehen, aber ich sag's dir, in Ballungsräumen, dort, wo Kaufkraft und Fulfillment aufeinander trifft, wird dieses Geschäftsmodell Bestand haben. Das wird nicht weggehen. So, aber wir wollen ja gar nicht über Geschäftsmodell sprechen, wir wollen ja nur über das Marketing sprechen. Bis vor kurzem war bei Flink und bei Gorillas, das ist ja auch eine öffentliche Information, ging es um den Markt zu besetzen in kürzester Zeit. Du konntest jetzt hier einfach, das hat es ja alle schon mal gegeben, First Mover Advantage war die Hypothese, dass es einen Vorteil gibt, wenn man der erste relevante Mover ist. Ist nie so richtig bewiesen worden, meiner Meinung nach. Ich glaube, es gibt empirische Studien, die genau und das Gegenteil sagen, dass der zweite oder der dritte in der Regel derjenige ist, der dann die Meriten abstaubt. Aber bitteschön. Jetzt hat sich die Finanzierung ist ja im Grunde nicht durch die Nachfrage weggegangen, sondern weil der Kapitalmarkt gekippt ist. Ne? Deshalb ist jetzt sehr wahrscheinlich, muss man mit den Mitteln jetzt länger aushalten als davor. Das heißt, der strategische Marktpreis, der strategische Marktwert ist gesunken. Das heißt, dass ich jetzt einmal einen Kunden um ein 4 Jahre Lebenswert irgendwie vorfinanziere oder noch länger, das ist momentan nicht mehr offen. So. Das heißt, alles, was jetzt schon gebucht ist, ist da. Das heißt, hier kann ich meine Kampagnen deutlich runternehmen. Ich muss konsolidieren, ich muss Kosten runternehmen. Sehr wahrscheinlich muss ich jetzt hier einfach nur auch viel mehr im CRM machen, dass ich die Basis, die ich hier schon mal gewonnen habe, möglichst noch halte, damit ich die nicht auch noch verliere. So, was heißt das für die anderen? Für Amazon kann ich jetzt gerade nicht denken, aber jetzt zum Beispiel für die Rewe, die waren ja eigentlich vom Marketing-Spending und von den Kundenkontakten, die sie eigentlich hatten, in einer privilegierten Situation. Also vielleicht kann...
Meiner Wahrnehmung war deren Problem gar nicht die Kundengewinnung, sondern die Terminvergabe, ehrlicherweise. Mag aber auch ein regionales Problem gewesen sein.
Richtig, nee, das Produkt ist einfach nicht so gut. Das Produkt Lebensmittel bei Rewe zu bestellen, im Verhältnis das Produkt Lebensmittel bei, wenn man im Liefergebiet ist, bei Flink oder Gorillas, ist einfach dramatisch viel schlechter. Das ist überhaupt kein Marketingproblem. Es ist einfach, wenn du ein Lieferzeitfenster hast, was irgendwie in 4 Tagen ist, was 4 Stunden oder 2 Stunden groß ist, wo ich dann auch noch zig Nichtlieferungen, Nachlieferungen, Ersatzlieferungen habe, ja, ist doch klar. Ich meine, selbst die Getränke-Services haben 90-Minuten-Fenster, als es noch 2 gab, angeboten. Mhm. So, ist kein Produkt, ist kein Marketingproblem, das Produkt ist nicht so wettbewerbsfähig. Aber was jetzt passiert ist, die Rewe war meines Wissens nach nicht so sehr vom Kapitalmarkt abhängig wie die anderen oder fast gar nicht, das haben die vermutlich. Egal, anderes Thema. Aber jetzt ist natürlich eine Chance, entweder durchs Marketing, aber sehr wahrscheinlich auch über M&A-Strategien. Also vermutlich ist jetzt gar nicht so sehr auf der Operation-Seite, dass ich da was abstaube, was die liegen gelassen haben. Also jetzt kann ich mir im Grunde mehr Assets vielleicht nochmal genauer angucken, weil die Bewertung runtergegangen ist und so die in meine Geschäfts- und auch in meine Marketingprozesse einzubinden. Das ist ja das Schöne dabei. Was heißt das für die Budgetseite? Für Rewe muss die Neukundengewinnung sein, obwohl das Produkt ja schon eine Herausforderung war, ist aber ganz bestimmt durch das Geld, was Gorillas und Flink in den letzten 2 Jahren in den Markt reingeschossen haben, nochmal ungleich schwerer geworden. Kann ich nicht beweisen, aber ich glaube, jeder, der unfallfrei irgendwie in die Tools reingucken kann, wird gesehen haben, dass die CPCs, die Rewe ja nur an Kollateralschaden, da sind die CPCs ja auf allem, wo Gorillas und Flink sich hochgeboten haben, durch in die Decke gegangen. So. Mhm. Aber für mich heißt das jetzt, ich kann mich mehr auf meine CRM-Maßnahmen konzentrieren. Ich kann dort eher opportunistisch handeln, wo ich zum Beispiel auf der M&A-Seite keine Möglichkeiten hatte und kann im Grunde Dankeschön sagen, dass jetzt ein Markt entwickelt und vorfinanziert wurde, muss natürlich dann auch der Produktseite dann auch irgendwie fulfillen können, weil die schönste Kampagne nützt mir nichts, wenn ich danach Kundenerwartungen enttäusche. So, aber das ist ja so die Makrowelt. Auf der Mikrowelt heißt es doch, in dem Moment, wo zum Beispiel allein meine Kapitalmittel weniger oder schwerer zu akquirieren worden sind, plus dass der strategische Marktwert geringer ist, dass ich das anpassen muss. Sehr wahrscheinlich ist auf der Kundenakquisitionskostenseite und auf der Kundenlebenswertseite das Ganze auch mit einem Hoffnungsschimmer versehen, weil die Kundenakquisitionskosten müssten relativ geringer werden. Die sind trotzdem vermutlich immer noch zu hoch im Verhältnis zu dem Kundenlebenswert, den es in den nächsten 18 Monaten zu gewinnen gibt. Aber wir liegen jetzt vermutlich nicht mehr um Faktor 5 auseinander, sondern vielleicht nur noch um Faktor 3 oder 2,5.
Für die für die Budgetentscheidung bedeutet das, was du gerade gesagt hast, ja tatsächlich, dass ich aus Nachfrage generierenden, typischerweise teureren Kanälen eher tendenziell rausgehe, Conversion-nahe Kanäle weiter bespiele. Das heißt also für Google jetzt gar nicht erstmal besonders viele schlechte Nachrichten, außer dass bei der Auktion ja super relevant eben im Zweifelsfall, ist es für Google doch eine schlechte Nachricht, weil das Niveau der, also wenn die Werbetreibenden schlau sind, werden sie ja versuchen, effizienter zu sein, weniger bieten, was bei Google die CPCs dann senken sollte. Ja, weiß man nicht genau, aber wäre zumindest die logische Konsequenz daraus, oder auch bei Amazon oder wo auch immer. Und sich aber jetzt budgetseitig nochmal verstärkt, um das ganze Thema die Bestandskunden zu kümmern. Ja, wäre das jetzt quasi eine Maßnahme?
Das ist auf jeden Fall, das ist sicherlich auf der taktischen Ebene das, was jetzt ganz häufig passiert. Sehe ich auch jetzt hier live in unserer täglichen Arbeit so, dass die, genau, du hast es vorhin ja auch gesagt, Wachstum hat jetzt einen ganz anderen Wert im Verhältnis zur Profitabilität. Cash is King. Mhm. Wer jetzt profitabel arbeitet und nicht allzu sehr unter Wasser, was die Wachstumserwartung, also die viele holen jetzt wieder die Zahlen, die, also die Umsatztapete aus 2019 raus. Und das ist ja auch sehr, sehr vernünftig, Prä-Pandemie-Levels sich anzugucken und benchmarken sich dagegen. Und deshalb ist jetzt Profitabilität natürlich das Gebot der Stunde in den häufigsten Fällen. Und die Budgetfrage passt sich dem an. Wir haben vorhin ja noch über diese Incentive-Frage angerissen. Ne? Eine gute Incentivierung wird nicht dadurch begründet, dass man sich an dem Plan lange festhält, sondern dass man diese Kette, Rahmenbedingungen haben sich verändert, im Guten wie im Schlechten. Ne? Das galt genauso auch für das Ende Q1 2020 oder Anfang Q2 2020. Da hätte man genauso, wenn wir richtig incentiviert waren und nicht gesagt haben, oh, wenn ich habe ja mein Marketingbudget sowieso, das heißt, ich nehme die, obwohl es im Grunde keinen relevanten Beitrag mehr will, ich hau das Geld auch noch raus. Wenn du richtig incentiviert warst, hast du das Pulver trocken gehalten, weil du geahnt hast als CMO, hey, diese Party wird nicht ewig gehen, also diese Absatzparty auf der Direct-to-Consumer-Seite. Ich kann das Pulver sehr wahrscheinlich noch für andere Bereiche irgendwie verwenden oder ich spare es mir auf. Also ganz oft muss man ja sagen, womit konkurriert denn Marketingbudget? Marketingbudget konkurriert ja nicht nur mit dem Ergebnis, sondern Marketingbudget konkurriert ja zum Beispiel auch mit dem Produkt. Also mit der Produktentwicklung, also mit Forschung und Entwicklung, mit Preis, also das Offensichtlichste in der Marketingsteuerung, der Rohertrag und Marketingbudget miteinander getauscht werden können. Aber wenn wir es jetzt ins Produkt, in die Produktentwicklung, Produktqualität investieren, kann Marketing davon auch profitieren mittelfristig, weil dadurch bessere Bewertungen stattfinden, besseres Nachkaufverhalten, bessere Produkte führen zu einer besseren Marketingkostenquote. Wird ja schon transparent. So, und eine gute Incentivierung ist halt wirklich agnostisch und belohnt mich dafür, wenn ich im Sinne des Gesamtunternehmens gedacht habe. Und eine schlechte Incentivierung ist halt sehr, sehr statisch und isoliert betrachtet und belohnt mich dafür, wenn ich mich an den Plan halte. Kapitalmärkte haben übrigens dafür auch sehr viel beigetragen, dass die meisten halt wissen, okay, wir müssen unsere Quartalsreportings auf jeden Fall treffen, egal ob gut oder schlecht, weil das war die Analystenerwartung. Ne? Das ist im Grunde eine andere Art des falsch gesteuerten Stakeholder-Incentives. Aber das ist halt die schlechte Incentivierung, wenn ich mich an den Plan halte und nicht auf die Gegebenheiten oder an die Möglichkeiten orientiere.
Was wir beide ja immer schon spannend oder schon länger gemeinsam diskutiert haben und spannend fanden, war ja, wie wahnsinnig intransparent das eigentlich ist, für wie effizient Marketer das eigentlich halten, was sie tun. Ja, es gibt ja quasi so viel so Outside-In-Betrachtung und das heißt, also ich kann drauf gucken, ich kann versuchen, irgendwie zu verstehen in meinem Vertical, wie treffen da eigentlich wer andere irgendwie ihre Budgetentscheidungen und Man hat ja eigentlich als Marketer und oder sagen wir mal als Branche, man hat ja so zwei Perspektiven eigentlich auf dieses Thema, Budgetverteilung und sowas. Auf der einen Seite steht man miteinander natürlich im Wettbewerb und möchte gerne eigentlich seine Entscheidung so optimal wie möglich treffen und seine, sagen wir mal, die Geheimnisse dessen, was gut funktioniert, möglichst für sich behalten. Auf der anderen Seite gibt's aber trotzdem ja ein hohes Bedürfnis an Benchmarking. Ja, das heißt also, woher weiß ich eigentlich, dass das wahnsinnig erfolgreich ist, was ich da tue? Ja, ist es jetzt irgendwie, weil es verglichen mit dem letzten Quartal irgendwie besser geworden ist? Ja, oder weil mir irgendjemand mal zugerufen hat, dass das ein guter Wert ist, den ich da jetzt irgendwie in der Conversion-Rate oder irgendwie sowas erreicht habe? Und was wir in dieser ganzen Diskussion entdeckt haben, ist, dass es uns wahnsinnig schwer fällt, tatsächlich dieses ganze Thema Vergleichbarkeit auf einer Ebene, auf der es keinem wehtut, ja, sondern wo es eigentlich allen nur was nützt, herzustellen. Dafür haben wir ja tatsächlich, und deswegen finde ich diese Kooperation aus Praxis und Forschung da auch tatsächlich so spannend, ja was ins Leben gerufen, den German E-Marketing Index, den wir versuchen aufzustellen. Kannst du da vielleicht mal ein paar Worte zu verlieren, was wir da versuchen zu machen?
Ja, sehr gerne. Das hätten wir gleich am Anfang machen sollen. Das ist ja der kurze Werbeblock, wobei das ja gar nicht Werbung jetzt für uns ist, sondern eigentlich für die gemeinsame Sache. Der German E-Marketing Index ist genau aus dem Gedanken geboren, dass wir Effekte für quantitatives Marketing, und deshalb ist die Budgetdiskussion eine gute Brücke dazu, die transparenter machen wollen. Im Zuge eines anonymen Benchmarking-Verfahrens, wo Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem gut geführten Frageprozess die resultierende plus die Planungshypothesen, also an der Vor- und Nachbetrachtung von Budgetverwendung einführen können, aber auch die Ziele, nach denen im Unternehmen gesteuert wird, deutlich machen. So, und das ist, ich weiß nicht, wie lange man, ich glaube, ein gut vorbereiteter Advertiser schafft das innerhalb von einer Viertelstunde, 15 bis 20 Minuten muss man sich vielleicht schon nehmen und hat als Dankeschön dazu durch regelmäßig die Dokumentation der und Auswertung der Erkenntnisse, und wir werden das Kind auch anwachsen lassen. Das heißt, wir werden immer mehr auch durch Aggregatoren, die uns Daten zuliefern, also Plattformen, Systeme im E-Commerce und im Direct-to-Consumer-Bereich, aber auch durch Experten, die richtig incentiviert sind, zwar so nichts verkaufen wollen, sondern Erkenntnisgewinn beitragen, ihre Empfehlungen und auch ihre Learnings dort zu publizieren. So. Und ich weiß nicht, ob wir im Nachhinein nochmal den Link hier nochmal reinposten können. Sonst kann man es auch über German E-Marketing Index, ich glaube, .de. Aber das stimmt, klicken wir einfach mal rein. Vielleicht nochmal so als Brücke zur Budgetdiskussion. Ich finde, wir sind da so vorsichtig drüber weggegangen. Ich finde, man kann auch mal ganz plakativ so ein paar Maßnahmen und Verfahren der Vergangenheit aufzeigen, die sehr wahrscheinlich nicht zum Erfolg führen oder so false friends sind, gerade im Zuge der Inszenierung. Vielleicht drehen wir das Spiel mal um. Was sind so deine, hast du so zwei, drei Fehler, die dir immer wieder auftauchen in der Praxis, die die Advertiser machen, die man ganz bestimmt vermeiden sollte?
Also es gibt zwei Fehler, die eigentlich widersprüchlich sind und die einem aber immer wieder begegnen. Also es gibt auf der einen Seite eine sehr hohe Technologiegläubigkeit. Ja, das heißt also, die Idee, Technologie würde mir eines der zentralen Themen, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, nämlich die Werbeerfolgszuweisung. Das heißt also, du hast ja gesagt, irgendwie du brauchst irgendwie tolle Ziele, da haben wir jetzt viel drüber gesprochen. Und dann haben wir immer gesagt, die müssen messbar sein. Und diese Frage ist, wie erreiche ich am Ende des Tages diese Messbarkeit? So, und da gibt es ja auf der technologischen Ebene verschiedenste Ideen, wie man das lösen kann, und auch Anbieter, die einem da viele Versprechungen machen, dass es eigentlich ja ganz einfach ist. Und es gibt einen starken Unterschied, glaube ich, zwischen dem, was Technologie leisten kann und was manche Werbetreibende vermuten oder suggeriert bekommen, was Technologie leisten kann. Das sage ich jetzt mal so ein bisschen aus der akademischen Außenperspektive mit der Erfahrung dessen, das selbst alles mal gemacht zu haben. So. Und also die Idee dieser User-Journey-Analysen beispielsweise, ja, das war was, also ich habe ja mal in Wirtschaftsinformatik promoviert und genau auf diesen Themen tatsächlich auch. Und das ist ja wahnsinnig begeisternd für jemanden, der sehr zahlengläubig ist, sagen, okay, jetzt habe ich hier einzelne Nutzer, die ich über alle möglichen Kanäle zuverlässig in Anführungsstrichen verfolgen kann. Und darauf basierend kann ich dann mit Hilfe von schlauen oder außergewöhnlich schlauen statistischen Verfahren, also von der logistischen Regression bis hin zu irgendwelchen Verfahren, die man heute so unter KI irgendwie subsumieren würde, kann ich dann berechnen, wie wahrscheinlich das ist, dass jemand jetzt gerade irgendwas tut, was für mich von Nutzen ist und welchen Beitrag einzelne Touchpoints in dieser Journey dazu gehabt haben, dass diese Wahrscheinlichkeit sich positiv oder negativ verändert hat. Darauf basierend kann ich dann einfach zurückrechnen, mathematisch kann ich das tun, wie ich eigentlich mein Budget verteilen sollte, um den Dingen möglichst viel Geld zu geben oder Budget zu geben und Aufmerksamkeit zu geben, die nachweislich viel Beitrag geleistet haben. Jetzt gibt es an der Mathematik dieser Verfahren überhaupt nichts auszusetzen. Ja, die ist hervorragend sophistiziert und bewährt. Allerdings übersieht man tatsächlich häufig die Magnitude des Einflusses von die Daten werden immer, also es fehlen einfach Datenpunkte. Ja, das ist ja der Klassiker. Also die Daten werden ja gar nicht schlecht in dem Sinne, dass sie falsch werden, sondern die Daten, es fehlen einfach viele Punkte. So, und jetzt verteile ich plötzlich Erfolg auf viel weniger Punkte und strafe die Dinge ab, die ich nicht sehen kann. Ja, und das ist ein Riesenproblem. Das heißt also, ich mache Analysen, die zu Recht einen sehr, sehr sophistizierten Eindruck machen, ja, gleichzeitig aber darunter kranken, dass die zugrunde liegende Datenbasis tatsächlich immer schwieriger nachzuvollziehen ist. Das heißt, Technologiegläubigkeit ist die eine Perspektive, die es schwierig macht. Auf der anderen Seite ist die, haben wir immer schon so gemacht, Perspektive. Ja, das heißt, du hast also Werbetreibende, die kommen und sagen, lass mal alles sein mit dieser ganzen Mathematik. Irgendwie, eins unserer ersten Beratungsprojekte, das wir hatten, da tauchte irgendwann der Katalogverantwortliche auf und sagte in die große Runde hinein, nachdem wir eine Stunde diskutiert hatten, wir wissen doch alle, dass ohne Katalogimpuls hier keine Verkäufe stattfinden. Und weil der so eine Hausmacht hatte, haben alle genickt, ja, und eigentlich hätten wir wieder nach Hause fahren können. So. Und das heißt also, das ist genau die Gegenperspektive dazu. Das heißt also, weil wir das immer schon so gemacht haben, verteilen wir unser Budget jetzt so, weil wir Annahmen treffen, die wir nicht mehr beweisen müssen, weil sie im Unternehmen einfach geglaubt werden. So, die Wahrheit liegt eigentlich irgendwo zwischen diesen beiden Welten. Das heißt, ich brauche auf der einen Seite schon eben eine saubere technologische Lösung zur Erfassung und Auswertung meiner Daten. Seien es noch die User-Journey-Analysen, sicherlich in bestimmten Bereichen ist das sicherlich auch immer noch extrem hilfreich, auf dem Bestandskundenportfolio beispielsweise. Also ich kann ja schon sehr zuverlässig nachvollziehen, was auf meiner eigenen Domäne passiert beispielsweise. Ja, da macht das sicherlich, ja, und berechnet, braucht einer noch einen Gutschein oder nicht oder irgendwie sonstige Themen. Jetzt immer mehr en vogue kommt ja so ein Thema, was quasi jetzt wie die Katze hinterm Ofen vorgesprungen kommt. Ja, also diese ganzen Marketing-Mix, Media-Mix-Modelle wieder, wo ich auf Basis von Zeitreihenanalysen sehr in der Makroperspektive versuche, große Zusammenhänge zu verstehen, ja, indem ich einfach gucke, wie hat sich eigentlich das Kundenverhalten basierend auf meinem Spending-Verhalten beispielsweise verändert, ja, und das im Zeitverlauf, ja, was deutlich zuverlässiger, aber viel weniger feingranular passiert. Also das heißt, diese Unausgeglichenheit, die man teilweise wahrnimmt, zu technologiegläubig oder zu technologieavers, ja, am Ende des Tages, glaube ich, führt oder ist ein erfolgreicher Werbetreibender in der Budgetverteilung, ist einer, der reflektiert, ja, Technologien benutzt und sie um sein Erfahrungswissen quasi so anreichert, dass er zu sauberen Entscheidungen kommt. Ich glaube, das ist so ein wichtiges Thema. Was hätten wir noch? Was hast du noch?
Wenn du überlegst, ich hätte noch eins. Du kannst dann zweites überlegen. Eins, was mir immer wieder auftaucht, ist die zu hohe Fokussierung auf Top-Down-Planung. Also, was meine ich da? Also es gibt noch schlechtere Verfahren, wie zum Beispiel das Marketingbudget der Vorjahre. Das geht ja so ein bisschen einher mit dem Belief-System der Vergangenheit, dass das schon irgendwie richtig war und dann mit allen möglichen Effekten, die dazu geführt haben. Also, dass eine Vorjahresplanung der richtige Indikator ist für ein besseres Marketingbudget, würde ich sagen, ist noch nicht richtig bewiesen worden, weil der Fehler sich ja sofort vererben würde der vererbt sich ja über mehrere Jahre. Aber, also auch immer wieder, wenn in dynamischen Geschäftsentwicklungen eine eigene Performance, aber vielleicht auch die Erwartungshaltung, die begründet oder unbegründet einfach artikuliert wird. Dann machen ja viele das, kommen aus zwei Richtungen. Sie machen eine Bottom-up-Planung aus den Fachbereichen. Was könnt ihr denn eigentlich unter gegebenen Rahmenbedingungen erreichen? Und es gibt eine Top-Down-Planung. Was sollte denn am Ende rauskommen? Also ich übersetze das jetzt ganz bewusst flapsig. In der Realität wachsen die Informationen von unten nach oben deutlich schlechter, insbesondere wenn sie keine guten Botschaften beinhalten. Also Beispiel, der Mix organischer Traffic zu Paid-Traffic hat sich in den seltensten Reifenfällen irgendwie zugunsten von organisch entwickelt, sondern in der Regel, also ne, das ist jetzt
sehr eindeutig in Richtung
Paid. Ja, aber frag das mal den normalen Durchschnittsgesellschafter eines Omnikanal Retailers, wie sich eigentlich der Traffic-Mix oder der Conversion-Mix aus organisch zu paid verändert. Du wirst überrascht sein, was du dafür für Antworten kriegst. Warum ist das? Also, das ist natürlich, wir denken von morgens bis abends nur über digital oder viel über Digital-Marketing nach. Ich verstehe, dass das nicht alle tun. So, aber diese negative Information, also die unangenehme Information, für die es keine einfache Lösung gibt und auch keine Abkürzung, die wandern nicht immer gleich gut in die Unternehmensspitze, geschweige denn in den Gesellschafterkreis, der am Ende ja eine Jahresplanung sehr wahrscheinlich abnimmt. So, das führt dazu, dass bei der Bottom-up-Planung immer wieder irgendwelche Grenzen oder Hürden übersprungen werden müssen, die nach allen Erfahrungswerten, gerade auch wie zum Beispiel Skalierungsgrenzen schnell erreicht werden können. Ne? Da muss gar nicht der Wettbewerb verändern, sondern allein wenn zum Beispiel der Marketing-Spend-Mix halt sehr, 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 sehr Lower-Funnel-lastig ist, dann werden die Skalierungseffekte nach oben halt überproportional teuer. Das wird in den meisten Planungsrunden nicht wirklich antizipiert und auch selten wirklich gut gerechnet. Und es gibt teilweise auch noch andere Erfahrungswerte. Also jemand, der zum Beispiel in der alten analogen Mediawelt groß geworden ist, der geht davon aus, dass er im Grunde eine Effizienzsteigerung hat, je mehr Budget er auskehrt. Das ist ja noch ein ganz riesen Missverständnis, was sich noch aus den 90er Jahren bis in die Gegenwart übersetzt hat. Und wir wissen alle, immer wenn wir an der Versteigerung müssen, aus der Facebook, aus der Meta oder aus der Alphabet-Welt, dass es überproportional teuer, exponentiell teuer wird, wenn ich versuche, das mir zu erzwingen. So. Aber in den Unternehmen, was dann wieder passiert, ist, dass die Top-Down-Planung diejenige ist, die von der Hierarchie länger unterstützt wird als die Bottom-Up-Planung. Was dazu führt, dass diese Pläne zwar verabschiedet werden, aber gerade in den Fachabteilungen, in kritischen Situationen, viele dir dann, also das merkst du auch im Auditgeschäft, unter vier Augen sagen dir dann die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter, das wussten wir schon, dass das eine sehr, sehr optimistische Planung war. So. Wenn dann irgendwas passiert, dann irgendetwas Negatives passiert, dann werden die Ziele nicht erreicht. Die Sanktionierung ist dann meistens auch nicht besonders groß, aber die Top-Down-Planung ist aus meiner Sicht einer der größten Fehler, die überproportional starke Top-Down-Planung-Fokussierung ist der größte Fehler, den man vermeiden könnte.
Sehr schön. Ich glaube, ein letzter Punkt, ich glaube, wir sind auch fast am Ende unserer Zeit, ein letzter Punkt von meiner Seite aus ist diese Aufteilung in Ziele, Strategien und was ich operativ tue und wie häufig ich oder in welcher wie ich eigentlich mich verhalten muss in diesen unterschiedlichen Ebenen. Ja? Also Ziele sollte ich möglichst selten anfassen. Ja? Strategien sollte ich regelmäßig hinterfragen und operativ sollte ich möglichst agil eben unterwegs sein. Ja? Ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal eine Frage des, wie gehe ich eigentlich vor, was das nochmal beschreibt. Bevor wir hier rausgeschmissen werden, würde ich nochmal einmal Werbung machen wollen für den German E-Marketing Index. Nehmt da wirklich alle dran teil. Ihr tut was Gutes für Wissenschaft und Forschung und die Branche. Von daher, wir stellen da zwar ein paar Fragen, die sich so ein bisschen geheim anfühlen, aber sie sind in guten Händen. Und es ist ein nicht kommerzielles Projekt, das dauerhaft funktionieren und laufen soll. Und ich würde mich total freuen, wenn wir dieses Forschungsprojekt weiterführen können. Herzlichen Dank.
Sehr gut. Vielen Dank, lieber Tobias.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierungstrends vom Juni 2022. Es diskutierten Erik Siegmann, E-Commerce-Entrepreneur, und Tobias Blask, Professor an der Hochschule Harz. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.